Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sendung Corona-Krise, Herausforderungen für Medizin und Wissenschaft im Deutschlandfunk. Weltweit über 180.000 Menschen haben sich bislang mit dem neuen Coronavirus infiziert. Auch in Deutschland sind mittlerweile Tausende betroffen. Die Krankenhäuser hierzulande sind angehalten, zusätzliches Personal zu rekrutieren, planbare Eingriffe zu verschieben, wenn möglich. Die deutschen Kliniken gehen davon aus, dass sich die Zahl ihrer Corona-Patienten bis Ende der Woche möglicherweise verdreifacht. Es sei damit zu rechnen, dass dann bis zu 1.500 Patienten in den Krankenhäusern behandelt werden müssten, teilte die Deutsche Krankenhausgesellschaft mit. Die Krankenhäuser seien auf einen deutlichen Anstieg aber gut vorbereitet. Derweil suchen Wissenschaftler nach Wirkstoffen für eine gezielte Behandlung. Auch die Entwicklung von Impfstoffen läuft auf Hochtouren. Die Corona-Krise, eine Herausforderung für Medizin und Wissenschaft. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie gerne anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen. 00800 44 64 44 64. Oder schreiben Sie an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unseren Studiogast vor, der Ihre Fragen rund ums Coronavirus beantworten wird und die medizinischen Aspekte. Vorher noch ein Überblick über die weiteren Themen der Sprechstunde. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Besonderes Risiko, besondere Maßnahmen, was die Corona-Pandemie für Menschen mit Diabetes bedeutet. Und wir schauen auf aktuelle internationale Entwicklungen und was sich daraus möglicherweise auch lernen lässt. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen, Professor Gerd Feldgenheuer. Er ist Leiter der klinischen Infektiologie an der Universitätsklinik in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Professor Feldgenheuer. Schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen, Herr Winkleide.
Es ist ja ein unbekanntes Virus, aber trotzdem weiß man schon auch inzwischen einiges. Gibt es sowas wie einen kurzen Steckbrief von Corona?
Also es ist ein unbekanntes, ein neues Virus, aber es ist auch ein Virus, was ja nicht so ganz verschieden ist von anderen Viren, die wir schon lange kennen. Also da gibt es andere Coronaviren, da gibt es aber auch andere Viren, die die Atemwege befallen. Wir nennen das respiratorische Viren. In diese Gruppe gehört dieses Virus auch. Und insofern alles, was wir jetzt erfahren über dieses Virus, kann man schon durchaus auch in so einem Kontext sehen, dass es eben solch ein Virus, ein Atemwegsvirus ist.
Mhm. Was weiß man genau über darüber, wie ansteckend das Virus ist? Oder ist auch das eine Ableitung von anderen Infektionserkrankungen?
Das ist für all diese Viren durchaus auch Unterschied. Sie sind praktisch Individuen auch als Viren und unterscheiden sich in der Ansteckungsfähigkeit. Wir lernen da auch noch sehr, sehr viel dazu im Moment. Also generell muss man sagen, was wir heute sagen über das Coronavirus, über das neue Coronavirus, das ist halt etwas, was wir erst in wenigen Wochen gelernt haben und wir werden sicher auch weiter dazu lernen. Das heißt, wir können heute auch noch nicht alles genau beantworten. Aber was wir über die Ansteckungsfähigkeit sehen, ist, dass sie doch sehr hoch ist, wenn man das mal vergleicht, einfach mit anderen Viren. Was besonders auch uns am Anfang ja nicht so bewusst war, aber dann doch rasch zutage kam, dass dieses Virus bereits ansteckend ist, bevor Symptome auftreten, bevor also Husten.
Schon vor dem Husten. Das ist unangenehm.
Ne? Das ist unangenehm, das ist nicht vielleicht in allen Fällen so, aber es ist zumindest die Möglichkeit besteht. Und das macht es natürlich wirklich besonders schwierig, weil wir einfach Menschen in der Bevölkerung haben und haben können, die bereits infiziert sind, ohne dass das auffällt. Und das macht alle Maßnahmen natürlich viel, viel schwieriger, als das bei einem Virus wäre, was erst ansteckend wäre, dann, wenn Symptome auftreten.
Denn dann wäre das Husten ein Alarmsignal.
Genau, dann könnte man sagen, jeder, der hustet, muss sofort zu Hause bleiben. Und dann wäre man relativ sicher, dass man damit die Ansteckungskette sehr rasch unterbrechen könnte.
Aber heute sagt man ja auch, wer hustet, sollte zu Hause bleiben.
Natürlich, das bleibt natürlich richtig. Und was man auch dazu sagen muss, wir wissen, dass die Patienten, die tatsächlich Symptome haben, natürlich besonders ansteckend sind. Davon muss man schon ausgehen. Aber es bleibt die unangenehme Eigenschaft dieses Virus, dass es bereits vorher ansteckend ist.
Aber es wird deutlich ansteckender, wenn Symptome auftauchen, einfach weil der Körper dann sehr viel Virusmaterial, Viruspartikel produziert.
Genau, der produziert viel Partikel und die werden auch besonders heftig ausgeschieden, zum Beispiel durch Hustenreiz. Ja.
Es heißt, die Menschen sollten, wo es geht, ihre sozialen Kontakte zurückfahren. Was heißt das konkret? Also ich meine, im öffentlichen Leben hat man es gesehen, Großveranstaltungen sind abgesagt worden, Sportveranstaltungen finden nicht mehr statt, Kneipen sind erstmal geschlossen, Restaurants nur noch in bestimmten Zeiten zu betreten, Kioske haben noch auf und ansonsten nur noch Supermärkte und Drogeriemärkte. Aber was heißt das dann konkret für den Einzelnen, auf den Einzelnen runtergebrochen?
Auf den Einzelnen heruntergebrochen bedeutet das, dass man wirklich jede Form von Kontakten zu anderen Personen meiden sollte, da wo es nicht unbedingt notwendig ist. Natürlich kann man nicht in der Familie beispielsweise Kontakte vermeiden vollständig vermeiden. Das geht überhaupt nicht. Das ist auch insgesamt kein Schwarz-Weiß, dass ich also jetzt alles, dass ich mich jetzt einsperren muss. Das wäre natürlich theoretisch. Wenn wir jeden in eine Einzelzelle sperren würden, dann wäre das Virus bald weg. Nach 14 Tagen wäre es wahrscheinlich weg. Aber das geht ja nicht. Und wir müssen also immer Kompromisse schließen im Leben. Und deswegen bleibt hier die Aufforderung und die dringende Aufforderung an jeden Einzelnen, mach nur das mit anderen, was unbedingt notwendig ist. Und manche Dinge müssen einfach auch verboten werden. Das haben wir jetzt ja erlebt. Zusammenkünfte in Gruppen, in größeren Gruppen, müssen untersagt werden, damit die Menschen auch erkennen, dass das eben gefährlich ist für die Ausbreitung des Virus. Hm.
Gestern hat die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie gesagt, möglicherweise muss man noch rigoroser gegensteuern. Was heißt das dann konkret?
Ja, das kann gehen bis hin zu einem Ausgehverbot, wie wir das ja in Italien erleben, wo das sehr, sehr rigoros gehandhabt wird und ja auch bestraft wird, wenn man sich nicht daran hält. Ich glaube, wir können solche Maßnahmen nur verhindern, wenn die Bevölkerung freiwillig ihre Tätigkeit, ihre soziale und sonstigen normalen gesellschaftlichen Tätigkeiten einschränkt, weil sonst muss es solche Verordnungen wahrscheinlich geben, um eben das zu erreichen.
Hm. Nun leben wir ja in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Das ist ja auch eigentlich ein Lernprozess. Also wir sind auch soziale Tiere. Sind das sozusagen Übungen, die wir dann täglich repetieren müssen, um dann vielleicht auch die positiven Aspekte mal zu sehen, des Zurückgeworfenseins auf die Privatheit quasi?
Genau, also jeder muss hier ganz viel und noch lange wahrscheinlich lernen. Das fängt an natürlich schon bei den Wissenschaftlern, die ständig was Neues dazulernen und dann Ratschläge geben. Das geht über die Politiker, die lernen müssen, hier Anordnungen zu machen, die sie nicht gerne machen und die sie nicht gewohnt sind zu machen. Und das geht an jeden Einzelnen, der sich hier einschränken muss in einer Weise, wie er das nicht gewohnt ist. Aber ich denke, man sollte immer das vermitteln, dass das notwendig ist für sich selber, aber auch insbesondere für andere, insbesondere für schwächere Menschen in der Gesellschaft. Und wie Sie sagen, das hat ja auch, man kann ja auch durchaus lernen, vielleicht daraus positive Aspekte zu ziehen und Dinge zu machen, die man sonst nicht machen würde, die aber durchaus auch lebenswert sind.
Sie leiten an der Universitätsklinik in Köln die Infektiologie. Sie haben auch mit Corona-Patienten zu tun. Gibt es da auch Dinge, die Sie inzwischen gelernt haben, wo Sie sagen, oh, das hätten wir so in der Form vorher nicht gedacht?
Also da muss ich sagen, dass wir glücklicherweise bisher nur eine sehr geringe Zahl von Patienten, die wirklich krank sind, in unserer Klinik haben. Da konnten wir bisher jetzt auch noch nicht so sehr viel lernen. Wir lernen mehr so aus Erfahrungen und Berichten anderer, was bezüglich der Infektion selber, der Erkrankung selber und dem Ablauf der Erkrankung. Was für uns am Klinikum besonders im Moment eine Herausforderung ist, ist natürlich einerseits uns darauf vorzubereiten, weil wir sicher sein können, dass sich das ändern wird. Zum anderen, dass wir eine große Zahl von Menschen haben, die zu uns kommen und sich testen lassen wollen, auch mit dem berechtigten Anliegen, sich testen lassen zu wollen. und dass wir da Situationen haben, die wir bisher auch so nicht kannten, ein Ansturm von Menschen, den wir gut eben organisieren müssen und viel, viel testen müssen einfach.
Es heißt immer, die Mehrzahl der Infektionen wird eher harmlos, wobei müssen wir auch nochmal darüber reden, was harmlos heißt, eigentlich ablaufen, aber es gibt eben auch sehr schwere Verläufe, die dann eben auch nur auf der Intensivstation behandelt werden können. Ich bin vor einiger Zeit bei Ihnen zu Besuch gewesen auf der Intensivstation und der erste Eindruck ist da, ja, es war Hochbetrieb und es sind natürlich schwer kranke Patienten, die behandelt werden müssen, auch wenn das gar nichts mit dem Coronavirus erstmal zu tun hat.
Wir sind eine 14-Betten-Intensivstation.
Universitätsklinik Köln. Oberarzt Dr. Alexander Shimabukuro-Vornhagen ist an diesem Tag zuständig für die Intensivstation 4b.
Wir sind eine internistische Intensivstation, das heißt, die meisten unserer Patienten haben eher internistische Probleme, vorwiegend Patienten mit Krebserkrankungen, schweren Infektionen, Nierenerkrankungen.
Die Zimmer, Einzelzimmer, sind mit allem ausgestattet, was gebraucht wird, um schwerkranke Menschen zu überwachen und zu behandeln.
Wir stehen jetzt im Augenblick vor so einem typischen Intensivmedizinzimmer mit einer Patientin, die im Augenblick auch künstlich beatmet ist.
Eine Frau Mitte 50. Vor Jahren hat sie eine neue Niere bekommen. Sie muss nach wie vor Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems bekommen. Vor einiger Zeit ist ihr ein Lungenflügel entfernt worden. Die Frau hatte ein Bronchialkarzinom, Lungenkrebs.
Diese Patientin stellte sich kürzlich eben bei uns in der Klinik vor mit Luftnot, die rasch voranschritt und wurde deswegen bei uns auf die Intensivstation aufgenommen.
Der Verdacht: Lungenentzündung.
Aufgrund der Tatsache, dass sie nur eine Lunge hat, mussten wir natürlich auch rasch reagieren und auch rasch antibiotisch behandeln. Diese Patientin hat häufig Kontakt mit Krankenhäusern, deswegen auch häufig eben auch potenziellen Kontakt mit antibiotikaresistenten Erregern. Deswegen kann man da keine Antibiotika nehmen, die ein sehr schmales Spektrum haben. Die Patientin wurde deswegen von uns mit einem Breitspektrum-Antibiotikum behandelt. Ziel ist danach eben auch möglichst schnell herauszufinden, handelt es sich denn wirklich um eine bakterielle Infektion und kann man eventuell das antibiotische Spektrum verengen, das heißt deeskalieren nennen wir das auch häufig, oder kann man das Antibiotikum auch absetzen, weil es sich eben nicht um eine bakterielle Infektion handelt.
Einige Räume weiter. Ein Patient, Mitte 70. Er war wegen Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert worden. Weil sein Zustand trotz Beatmung mit reinem Sauerstoff immer kritischer wurde, übernahm die Universitätsklinik Köln seine Behandlung. Eine Maschine übernimmt die ausgefallene Lungenfunktion. Das ECMO-Gerät belädt außerhalb des Körpers die roten Blutkörperchen mit Sauerstoff.
Sodass der Patient zum einen ausreichend mit Sauerstoff versorgt und zum anderen die Lunge eben auch die Zeit hat, sich zu erholen und wir auch die Zeit gewinnen, zusätzliche diagnostische Maßnahmen zu ergreifen, herauszufinden, weswegen es dem Patienten so schlecht ging.
Der Patient litt an einer Virusgrippe, einer Influenza. Von der viralen Lungenentzündung hat er sich erholt, aber jetzt leidet er an einer bakteriellen Lungenentzündung, eine Folge der Beatmung auf der Intensivstation.
Und die muss dann auch antibiotisch behandelt werden.
Ja, ein Rundgang auf der Intensivstation. Herr Professor Feldgenheuer, Patienten, die auf Intensivbetreuung angewiesen sind, gibt es ja nach wie vor. Wie lösen Sie sozusagen den Konflikt, dass Sie jetzt auch neue Kapazitäten schaffen müssen, eben für mögliche Corona-Patienten?
Ja, das ist völlig richtig. Wir werden weiterhin natürlich die Patienten haben, die auch bisher auf Intensivstationen sind, zumindest zum großen Teil. Und wir brauchen aber mehr Kapazitäten, um uns darauf vorzubereiten, was da auf uns zukommt. Und
mehr Kapazitäten heißt vor allen Dingen Möglichkeiten zur Beatmung?
Das heißt, das betrifft alle Bereiche. Das betrifft auch die Versorgung solcher Patienten, die nicht beatmet werden müssen, also auch außerhalb der Intensivstation. Aber auf den Intensivstationen insbesondere solche, die beatmet werden müssen, das ist richtig. Oder solche, die, wie es Ihnen im Beitrag gerade kam, auf eine künstliche Lunge angewiesen sind, auf eine ECMO-Behandlung. Und eine Möglichkeit oder eine Maßnahme, die, glaube ich, jetzt überall ergriffen wird, ist, dass man alles, was nicht zwingend notwendig ist an medizinischen Maßnahmen, insbesondere operativen Maßnahmen, unterlässt, dass man damit sowohl Personal als auch Maschinen letztendlich, Beatmungsmaschinen braucht man ja auch für Operationen, dass man die freistellt Und um dann vorbereitet zu sein, wenn es eben zu einem stärkeren Anfall von Patienten mit Coronavirus kommt, die auch wirklich gut versorgen zu können. Mhm. Also das Herunterfahren des normalen Betriebs, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was überall wirklich gut durchgeführt werden sollte.
Wir sollten uns auch angucken, was eigentlich im Moment die medikamentösen Möglichkeiten sind. Gezielte Behandlungen gegen das Coronavirus gibt es nicht. Trotzdem werden Antibiotika auch wichtig sein, obwohl es ja Medikamente sind, die gegen Bakterien wirken. Aber es ja häufig bei einer schweren Lungenentzündung dann noch zu neuen Infektionen kommt, gefürchtet zum Beispiel Infektionen mit Pneumokokkenbakterien also.
Ja, also das ist richtig, dass wenn so eine Infektion und so eine Virusinfektion schwer verläuft und längere Zeit besteht, dann ist immer die Gefahr, dass eben auch Bakterien dann die geschädigte Lunge sozusagen zusätzlich besiedeln und dann eine Entzündung hervorrufen. Damit müssen wir rechnen, weil wir wissen, dass wenn ein Corona-Patient so schwer krank wird, dass er beatmet werden muss, dann sind die Beatmungsdauern relativ lange in der Regel, was wir von anderen wissen.
Was nennen Sie lange?
Über eine Woche auf jeden Fall, ja, also im Durchschnitt. Und das, da besteht natürlich die Gefahr, dass zusätzlich Antibiotika, also bakterielle Infektionen entstehen und Antibiotika benötigt werden. Für die Erkrankung selber gibt es bisher kein Medikament. Da helfen auch Antibiotika nichts. Und wir würden natürlich versuchen, zunächst mal, wenn die Virusinfektion selber nur vorliegt, auch dann erstmal keine Antibiotika zu geben.
Also eher sparsam einsetzen,
genau.
Und gucken. Nun weiß man, dass in China und auch andernorts sind ja ganz viele Medikamente testweise eingesetzt worden, zunächst auch im Rahmen von Studien, um zu gucken, gibt es nicht möglicherweise schon zugelassene Wirkstoffe, von denen man das Nebenwirkungsprofil ganz gut kennt, die eben die Zulassungsverfahren durchlaufen haben, die dann möglicherweise auch gegen einen anderes Virus, eben das Coronavirus, helfen könnten. Das Feld ist relativ unübersichtlich. Es laufen um die 50 Studien. Gibt es da Substanzen, wo Sie sagen würden, ja, da lohnt es sich genauer hinzugucken?
Also zum einen ist da schon auch ein ziemlicher Wildwuchs jetzt. Also das ist natürlich durch die Situation bedingt, dass wenn man kein Medikament hat, dann wird alles jeder, der mal eine Idee hat oder mal irgendwas gehört hat oder beobachtet hat, spricht das aus und dann werden im Moment ganz, ganz viele Substanzen, die für andere Erkrankungen eigentlich vorgesehen sind, hier ins Spiel gebracht. Und von praktisch allen muss man sagen, dass da überhaupt keinen Nachweis gibt, dass die wirklich helfen. Und ich bin da eher der Meinung, man sollte da behutsam und vorsichtig mit umgehen, nicht alleine die Auffassung, wir können ja sowieso nichts anders machen, also können wir auch alles probieren. Das halte ich für gefährlich, weil diese Medikamente ja auch Nebenwirkungen haben und teilweise schwere Nebenwirkungen haben können. Was wir brauchen, sind kontrollierte Studien mit Medikamenten, wo es zumindest im Labor Hinweise gibt, dass die wirken können. Und solche gibt es. Solche gibt es auch in Deutschland. Ich weiß, dass ein neues Virusmedikament, was hier vielversprechend ist, das Remdesivir ist der Name, wird jetzt in vielen Zentren getestet. Ich weiß, dass in Deutschland auch Zentren beteiligt sind, die das testen. Wir selbst sind gerade dabei, eine internationale Studie mit aufzulegen und hoffen, das nächste Woche dann auch in einer Studie verwenden zu können.
Die Idee von dem Medikament ist eigentlich entwickelt worden zur Bekämpfung des Ebola-Virus. Und es verhindert sozusagen die Vermehrung der Erbinformation des Virus in der Zelle und will sozusagen die Vermehrung des Virus gezielt blockieren, dadurch, dass dann Fehlbausteine eingeschleust werden.
Genau, das ist das Prinzip.
Das ist ein Prinzip, was man auch aus der HIV-Therapie gut kennt. Ne?
Was wir aus der HIV-Therapie oder auch aus anderen Behandlungen von Virusinfektionen gut kennen. Und es ist halt für jedes Virus braucht auch seine eigene, braucht da sein eigenes Medikament sozusagen. Und wie gesagt, das Remdesivir wäre ein Medikament, was wir hoffen, dass diese Hoffnung auch erfüllt und dass es dann in Studien sich als wirksam erzeigt.
Wie sehen Sie oder wie bewerten Sie die Testung von einer anderen Wirkstoffgruppe, der Proteasehemmer, also die auch eigentlich aus der HIV-Forschung kommen oder der Hepatitis C-Behandlung?
Ja, hier gibt es so gewisse Hinweise aus dem Labor, dass solche Medikamente helfen könnten. Und ich weiß, dass die bei den Corona-Patienten jetzt auch eingesetzt werden, weil das Nebenwirkungsspektrum hier relativ, also nicht schwerwiegend ist, relativ günstig ist. Und aber man muss sagen, das ist im Moment Prinzip Hoffnung. Ja? Also das ist wirklich keine etablierte oder auch nur vielversprechende Therapie. Das ist wirklich, man macht was, weil man halt sonst nichts anderes in der Tasche hat.
Sie haben ja gesagt, man macht das und will das auch im Rahmen von Studien prüfen. Das heißt, man braucht auch Zeit, bis das Standard wird, oder?
Natürlich, also Studien brauchen Zeit, aber Studien, aber im Zeitdruck hilft es nichts. Man muss trotzdem das unter guten, kontrollierten Bedingungen machen. Und was sehr erfreulich ist, eine Erfahrung, die ich jetzt gerade in den letzten Tagen selbst gemacht habe, dass unsere Zulassungsbehörden, unsere Aufsichtsbehörden, die mit denen wir manchmal da so doch auch ein bisschen kämpfen, sage ich mal, dass die sehr sehr gewillt sind und sehr unterstützend sind, solche Studien auch wirklich sehr rasch durchführen zu können. Also das ist eine sehr positive Erfahrung hier auch.
Ja. Gibt es ansonsten Bereiche, wo man lernen kann, also zum Beispiel aus der Sepsisforschung, also dass man gucken kann, wie kann man auch verhindern, dass das Immunsystem der Patienten zu stark reagiert?
Ja, das wissen wir einfach noch zu wenig, welche Rolle eine mögliche Überreaktion des Immunsystems hier hat. Das wird auch spekuliert. Da gibt es Hinweise, dass das eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, da können wir im Moment nichts sicher zu sagen. Und deswegen halte ich auch therapeutische Maßnahmen, die darauf gezielt sind, außerhalb von Studien derzeit für nicht wirklich sinnvoll.
Zu Gast im Studio ist Professor Gerd Fädgenheuer von der Universitätsklinik in Köln. Im aktuellen Block unserer Sendung haben wir zwei Themen für Sie vorbereitet. Besonderes Risiko, besondere Maßnahmen, was die Corona-Pandemie für Menschen mit Diabetes bedeutet. Und wir schauen auch auf die aktuelle internationale Entwicklung. Viele Aspekte rund um das neue Coronavirus müssen ja noch im Detail erforscht werden. Dazu zählen auch die Faktoren, die eine Infektion für die Betroffenen besonders riskant machen. Kinder scheinen ja in der Regel durch das Virus nicht schwer zu erkranken. Bei älteren Menschen ist es umgekehrt und offenbar ist es auch so bei Menschen mit einer Vorerkrankung, zum Beispiel einem Diabetes. Über dieses Thema hat die Deutsche Diabetesgesellschaft gerade auf ihrer Jahrespressekonferenz in Berlin informiert. Professor Baptist Gallwitz ist stellvertretender ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin 4 am Universitätsklinikum in Tübingen und er ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Professor Gallwitz.
Guten Tag.
Haben Diabetespatienten tatsächlich ein höheres Risiko, dass bei ihnen die Krankheit schwerer verläuft?
Also das kann man sicher nicht so über einen Kamm scheren. Wir haben derzeit wenig Zahlen über das Schicksal von Diabetespatienten bei Corona-Infektionen, weil wir es ja mit einer neuen Erkrankung zu tun haben und auch jedes Land ein bisschen unterschiedlich die Fälle tatsächlich erfasst. Wir gehen aber davon aus, dass Menschen mit Diabetes, die jetzt eine normale Stoffwechseleinstellung haben, prinzipiell kein höheres Risiko haben als Menschen ohne Diabetes.
Sie sagt, man weiß nicht so richtig viel, aber heißt das, man muss sozusagen bei dem Coronavirus als Vergleichsmaßstab zum Beispiel die Influenza, also die Virusgrippe nehmen?
Also ich denke, das ist ein ganz guter Vergleich, weil das ja auch eine Infektionskrankheit ist, die mit ähnlichen Symptomen und ähnlichen Komplikationen einhergeht. Und wir wissen eben von den Influenza-Epidemien auch, dass Menschen mit Diabetes, die jetzt eher eine entgleiste Stoffwechsellage haben oder eben Begleiterkrankungen haben wie Lungenerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder die eben deutlich älter sind, schon ein höheres Risiko dann für Komplikationen haben als jüngere, gesündere Menschen mit Diabetes.
Sollten Diabetes...
Gleiches gilt natürlich auch, dass Menschen, die einen Diabetes haben und transplantiert sind, zum Beispiel Nierentransplantation oder Bauchspeicheldrüsentransplantation, durch die Immunsuppression selbst ein leicht erhöhtes Infektionsrisiko haben durch die eben immunsuppressive Behandlung.
Kommt es deswegen auch besonders darauf an, diese Patienten vor einer Ansteckung zu schützen und dass sie sich selber auch aktiv schützen vor einer Ansteckung?
Also ich denke, der aktive Schutz vor der Ansteckung ist das A und O und das ist ganz wichtig. Und das Bewusstsein, eben möglichen Infektionsrisiken aus dem Weg zu gehen. Und hier, denke ich, sind die üblichen Empfehlungen, die ja derzeit vor allem vom Robert-Koch-Institut auch propagiert werden, durchaus gut und sinnvoll und nützlich. Ich denke, dass es auf der anderen Seite gut ist, wenn Menschen mit Diabetes, die vielleicht nicht so gut eingestellt sind, eher noch etwas mehr darauf achten, viele persönliche Kontakte jetzt zu vermeiden und vielleicht auch eher sich sozusagen gedanklich vorzubereiten, dass es sein kann, dass sie auch vielleicht aus Eigenschutz in Quarantäne gehen können. Und da ist es dann auch wichtig, dass man für diese Zeit eben auch alles, was man für die Diabetesversorgung für sich selbst braucht, auch bei sich hat und eventuell auch eine Person hat, die Auskunft geben kann, wenn man ins Krankenhaus gehen muss.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kommt es auch vor allen Dingen auf eine stabile Einstellung des Blutzuckerspiegels an?
Richtig, das ist eine sehr gute Maßnahme. Wir wissen, dass das Infektionsrisiko erhöht ist bei einer Einstellung, wo die Blutzuckerwerte sehr hoch sind. Das liegt auch daran, dass dann eben auch zusätzlich noch bakterielle Begleitinfektionen mit auftreten können, die das Immunsystem in den Körper weiter schwächen können, wie zum Beispiel ein Harnwegsinfekt oder eben auch eine bakterielle Bronchitis, die sich noch dazugesellt zu der Virusinfektion.
Sind eigentlich Lieferengpässe bei Diabetesmedikamenten zu befürchten?
Wir rechnen derzeit nicht mit Lieferengpässen bei Diabetesmedikamenten, weil eben alle Insuline auch in Europa produziert werden. Wir davon ausgehen, dass die Lieferketten gut erhalten bleiben. Und wir wissen auch, dass sozusagen der Vorrat des bereits produzierten Insulins groß ist. Gleiches gilt für andere Diabetesmedikamente.
Was bedeutet die Corona-Pandemie für Menschen mit Diabetes, mit einer Zuckerkrankheit? Wir haben gesprochen mit Professor Baptist Gallwitz. Er ist stellvertretender ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin am Universitätsklinikum in Tübingen und Sprecher der Deutschen Diabetesgesellschaft. Herr Professor Gallwitz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für das Interview. Einen schönen Tag.
Ihnen auch. Wir gucken in dieser Sendung ja vor allen Dingen auf die Situation in Deutschland, über Behandlungsmöglichkeiten des, bei Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Wir wollen den Blick jetzt ein bisschen weiten und die globale Ausbreitung des neuen Virus betrachten. Mein Kollege Volkert Wildermuth berichtet von Anfang an über den Ausbruch. Volker, wie sieht die Situation aktuell aus?
Ja, jeden Morgen fange ich damit an, die Internetseite der Johns Hopkins Universität zu öffnen. Da werden die Daten aus aller Welt in einer Karte zusammengetragen. Und anfangs gab es da einen riesigen roten Kreis von Infektionen über China und sonst auf der Welt eher kleine Punkte. Und das hat sich wirklich grundlegend geändert. Gestern lag die Gesamtzahl der Fälle außerhalb Chinas zum ersten Mal über der Fallzahl in China. Und man sieht, das Zentrum der Epidemie, das ist weitergewandert. Das gibt überall auf der Welt größere Ausbrüche. Aber jetzt steht wirklich Europa im Fokus, vor allem mit dem Ausbruch in Italien, aber auch in Deutschland, Frankreich, in Spanien gibt es viele Fälle. USA, Südamerika, lange unbehelligt, die ziehen langsam nach. Die Karte zeigt wirklich eindeutig, das ist eine Pandemie und der Schwerpunkt, der liegt jetzt bei uns und im Iran und seinen Nachbarländern.
Gucken wir trotzdem erstmal nach Asien. Dort gibt es ja stark betroffene Länder und andere, die das Virus offenbar im Griff haben, also zu haben scheinen. Worin unterscheiden die sich?
Ja, also da kann man wirklich gut beobachten, dass es auf das Tempo der Reaktion ankommt. Das kann man auch in China selber sehen. Da ging es ja los in Wuhan und dann in der Region Hubei. Und dann wurde radikal abgeriegelt und zwar mit Erfolg. Und im Rest von China muss man wirklich sagen, da gibt es zwar überall Ausbrüche, aber die sind alle sehr klein geblieben. Das heißt, das hat geholfen, dass man abgeriegelt hat, dass man die Patienten viele getestet hat, schnell isoliert, Kontakte untersucht hat. Dann hat man dafür gesorgt, dass die Leute Leute tendenziell zu Hause bleiben, was jetzt bei uns auch passiert. Und das hat funktioniert. Die Krankenhäuser, Intensivstationen sind außerhalb Hubeis nicht überlaufen. Die Sterblichkeit ist gering. Und ähnlich haben auch andere Länder in dieser Region reagiert. Taiwan, Hongkong, Singapur, Thailand. Da hat das auch funktioniert. Und das sind alles Länder, die hatten schon mit der SARS-Infektion zu kämpfen. Und danach haben die öffentliche Gesundheitsvorsorge gestärkt. Die waren also vorbereitet. Das zeigt sich jetzt aus. Zahlt sich aus. Und die Ausnahme, das ist Südkorea. Die haben eine ähnliche Strategie gefahren, aber da gab es eben eine Lücke. Diese Sekte, die dachte, es reicht zu beten gegen das Virus. Und in dieser Gemeinschaft ist die Infektion explodiert und damit hat Südkorea nach wie vor zu kämpfen. Und das Beispiel zeigt, wenn das Virus eine Chance hat, dann nutzt es sie auch.
Wie relevant ist die Schließung von Grenzen?
Darüber streiten die Gelehrten. Diese Grenzschließungen sind sehr effektiv, wenn es große Unterschiede in den Infektionszahlen gibt. Also zu Hubei, Rest von China, da war das wichtig, da hat es funktioniert. Bei uns ist das schon schwieriger, weil bei uns die Infektionszahlen nicht so unterschiedlich sind. Da bringt das im Grunde wenig. Italien hat ja sehr früh auch schon Flüge nach China unterbrochen. Aber Viren finden Wege, weil einfach Menschen Wege finden. Und deshalb ist es viel wichtiger, eigentlich viel zu testen, um zu wissen, woran man ist. Und da hat sich Italien lange zu sicher gefühlt, den Ausbruch erst mitbekommen, als der schon wirklich dramatisch unterwegs war. Es sieht jetzt so aus, als würden USA im Grunde den gleichen Fehler wiederholen. Da waren die Zahlen am Anfang ganz niedrig, aber nicht, weil es keine Infektionen gab, sondern schlicht und einfach, weil man nicht getestet hat. Auch dort steigen die Sachen jetzt rasant an. In Deutschland haben wir früher im Verlauf unserer lokalen Epidemie eingegriffen, sodass man hoffen kann, dass das auch was bringt. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, das verläuft exponentiell. Das heißt, das kann bei uns auch noch wirklich böse weitergehen. Wir müssen einfach abwarten, ob die Schritte jetzt wirklich was geholfen haben.
Interessant ist ja auch der Fall Großbritannien. Da hat man ja erstmal eine andere Strategie gefahren, inzwischen aber auch umgesteuert.
Ja, das fand ich ganz interessant. Die haben nämlich gesagt, wir setzen auf die Herdenimmunität. Also die Logik ist, wer die Infektion durchgemacht hat, der ist davor sicher. Und wenn viele Leute die Infektion durchgemacht haben, dann hat das Virus einfach kein Futter mehr. Dann gibt es diese Epidemie nicht mehr. Und man lässt sozusagen das Virus durchs Land laufen und muss nur dafür sorgen, dass die besonders Gefährdeten, dass die wirklich geschützt sind. Aber diese Strategie Keep Calm and Carry On, very British könnte man sagen, Johnson hat das gesagt, der sagt, wir wollen jetzt keine großen Massenveranstaltungen schließen, wir raten euch, bleibt zu Hause, also alles ganz zurückhaltend, ganz milde. Aber die Gesellschaft in England, die ist da weiter, die reagiert selber, die Fußball- und die Rugbyverbände, die haben ihre Spiele einfach ausgesetzt, weil sie sehen, wir müssen was tun.
Ja, mit großer Sorge haben ja auch viele nach Afrika geguckt und gesagt, da könnte Corona wirklich für ein Riesenproblem sorgen, eben weil viele Gesundheitssysteme dort eher schwach sind. Das hat sich bislang nicht bewahrheitet, oder?
Ja, lange Zeit schien Afrika wirklich immun zu sein. Da gab es praktisch überhaupt keine Fälle. In der Zwischenzeit in Ägypten 166, nur als ein Beispiel. Südafrika 62 Fälle, also immer noch sehr wenig. Und ich habe mit Experten gesprochen und die vermuten, obwohl Afrika enge wirtschaftliche Kontakte zu China hat, in der Summe gibt es doch viel weniger Reiseverkehr. Das hat die geschützt. Das kommt jetzt langsam ans Laufen. In der Hälfte der Länder gibt es kleinere Ausbrüche. Die meisten übrigens von Europäern gestartet, also die Afrikaner. Staaten betrachten uns durchaus zu Recht als Infektionsrisiko. Da gibt es die ersten Anzeichen von Rassismus gegen Weiße. Ansonsten muss man sagen, Afrika hat kompetent reagiert. Noch im Januar nur 2 Labore, die den Test für Coronaviren machen können. Inzwischen ist das in 40 Nationen möglich. Es gibt da einfach auch viel Erfahrung mit Infektionskrankheiten. Im Rahmen der Ebola-Ausbrüche haben die Länder gelernt, wie man Patienten verfolgt, wie man Kontakte identifiziert und so weiter. Jetzt gibt es Grenzschließungen. Man kann auch davon ausgehen, dass da jetzt Ausgangssperren kommen. Das alles bremst das Virus aus. Aber man muss auch sagen, wenn sich Covid-19 in Afrika festsetzt, dann wird das zu einer großen Belastung für die sowieso schon überstrapazierten Gesundheitssysteme. Wobei ihm unklar ist, ob am Ende des Tages Covid-19 dann wirklich eine größere Rolle spielt als solche Erreger wie Malaria, Masern, HIV, Tuberkulose jetzt schon.
Die Corona-Pandemie, die internationale Perspektive. Volkert Wildermuth war das. Herzlichen Dank dafür.
Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast.
Die Corona-Krise, eine Herausforderung für Medizin und Wissenschaft, unser Thema heute. Wir haben unendlich viele Fragen bekommen, die unser Studiogast gesichtet hat, Professor Gerd Feldgenheuer von der Universitätsklinik in Köln. Eine Frage per Mail von Martin Saumer. Er sagt, sein Vater ist vor wenigen Tagen wegen Kreislaufproblemen, Bluthochdruck in die Klinik eingeliefert worden. Er fragt sich, wie sieht es eigentlich mit dem Schutz von normalen Patienten in Krankenhäusern aus? Denn man kann ja selber das kaum sehen. In vielen Kliniken dürfen erstmal auch keine Besucher rein.
Ja, also die normalen, oder sag mal, was heißt normal, also die nicht von Corona betroffenen Patienten, die werden auch so behandelt, wie das bisher immer sein sollte, nämlich, und das wird heute sicherlich in besonderem Maße gemacht, dass man Hygienemaßnahmen sehr, sehr ernst nimmt. Und das ist ja auch erstmal ausreichend. Also wir müssen jetzt auch nicht übermäßig übertriebene Maßnahmen ergreifen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Gezielte Maßnahmen, ja, aber nicht jetzt Panik und übermäßig alles machen. Und für den normalen Patienten heißt das, dass all das, was auch sonst gilt, nämlich Händedesinfektion des Personals bei Maßnahmen, Schutzvorrichtung, Schutzkleidung, wenn eben es zu Freisetzung von Erregern kommen kann, anwenden. All das, das Normale.
Und man kann ja davon ausgehen, dass Kliniken diese Aufgabe sehr, sehr ernst nehmen, auch vor allen Dingen wegen der anderen Patienten und wegen des eigenen Personals, das es ja auch gilt zu schützen.
Genau, so ist das. Und zunehmend werden die Kliniken auch dazu übergehen, Patienten, die eingeliefert werden wegen ganz anderer Dinge, aber vielleicht dann Symptome zeigen, die auf Corona hindeuten könnten, dass die getestet werden, damit man das auch möglichst schnell erkennt.
Am Telefon Stefan Klinger aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitte sehr, wir hören Sie.
Ich habe folgende Frage. Erstmal vielen Dank für die Behandlung des Themas. Nun geht es mir um den Schutz des ungeborenen Lebens. Das heißt, meine Frau erwartet in 7 Tagen unser zweites Kind. Natürlich sind wir hochnervös und fragen uns zum einen, was passiert, sollte sie sich infizieren, und natürlich, was ist nach der Geburt? Sprich, das Baby kommt auf die Welt, hat, weiß ich nicht, keinerlei Abwehrkräfte, und ja, was, wie soll man sich verhalten? Und ja, wir sind sehr, sehr ängstlich.
Ja. Also das Baby hat erstmal, wenn es auf die Welt kommt, bekommt es Abwehrkräfte von der Mutter übertragen, die gegen all das, was eben sonst in den ersten Tagen auf das Baby einprasselt, davor schützen. Für die Mutter, für ihre Frau ist zu sagen, dass wir gar keine, wirklich von den Berichten, die wir aus anderen Ländern haben, gar keine Hinweise darauf haben, dass hier schwangere Frauen in besonderem Maße betroffen sind, dass sie also besonders schwer erkranken, wenn sie infiziert sind. Und was ich Ihrer Frau und Ihnen nur raten kann, ist natürlich, wie jeden anderen auch, aber Ihnen in besonderem Maße, sich so zu verhalten, dass Sie möglichst wenig Risiko haben, sich anzustecken. Das heißt im Moment wirklich die soziale Distanzierung, also möglichst fernbleiben von anderen Menschen, von den Kontakte meiden, und das gilt bis zur Geburt und das wird aber auch noch danach gelten. Sie müssen sich keine speziellen Sorgen um Ihre Frau und um Ihr kommendes Baby machen.
Ja, herzlichen Dank für Ihren Anruf, Stefan Klinger, und alles Gute für die nächsten Tage, auch dass mit der Geburt alles gut geht. Und am Telefon Frau Peter aus Norddeutschland. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich hätte jetzt 2 Fragen, vielleicht auch 3. Die erste ist ganz praktisch: Was tue ich, wenn ich die ersten Symptome an mir bemerke, zum Beispiel eben Husten- und Erkältungssymptome und auch Fieber bekomme, ohne jetzt mich so krank zu fühlen, dass ich ins Krankenhaus gehen müsste? Was mache ich? Wie verhalte ich mich?
Dann kontaktieren Sie Ihren Hausarzt und mit dem müssen Sie besprechen, wie es weitergeht. Also wenn es leichte Symptome sind, dann kann man die wirklich auch zu Hause erstmal behandeln. Und Sie sollten sich dann zu Hause, was Sie ohnehin jetzt tun sollten, auch zu Hause aufhalten. Das sollten Sie dann erst recht tun. Dann sollten Sie wirklich Kontakte nach außen meiden. Aber das müssten Sie mit Ihrem Hausarzt dann im Detail besprechen, was zu tun ist.
Und die zweite Frage ist die: Wie lange bin ich ansteckend ab dem Auftreten der ersten Symptome?
Also wenn Sie die Erkrankung wirklich hätten, dann gehen wir davon aus, dass spätestens nach 14 Tagen die Ansteckungsgefahr vorbei ist. Also allerdings, oder beziehungsweise in den meisten Fällen früher, Man weiß eigentlich inzwischen ganz gut, dass wenn keine Symptome mehr da sind, also kein Husten mehr da ist beispielsweise, dass dann, wenn man dann noch 2 Tage draufsetzt, dass dann eigentlich davon auszugehen ist, dass man nicht mehr ansteckend ist.
Ja, und das klang aber eben schon an, als über England berichtet wurde, wenn ich genesen bin, bin ich dann immun?
Nach allem, was wir wissen, ja. Das wie gegen jede andere oder viele andere Viruskrankheiten gibt's, da ist dann der Körper immun, bildet Antikörper. Und nach allem, was wir bisher wissen, werden die auch schützen vor einer erneuten Infektion.
Ja, Frau Peter, damit sind hoffentlich alle Ihre 3 Fragen beantwortet. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Und am Telefon ist Frau Henz aus Ulm. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Eine wunderbare Sendung und ein wunderbarer Sender. Meine Frage, ich habe am Donnerstag einen Physiotherapietermin. Es ist immer schwierig, einen zu kriegen. Es ist mitten in der Behandlung, die ganz gut wäre. Ich kann aber auch verzichten, eine Zeit lang. Wie soll ich mich verhalten?
Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 77.
Ja, das ist dieses Problem trifft ja im Moment ganz, ganz viele Menschen. Und dass also Behandlungen oder Untersuchungen anstehen, die eigentlich geplant sind. Und da würde ich generell sagen, alles, was jetzt nicht wirklich dringlich ist, nicht wirklich wichtig ist, um gesund zu werden oder zu bleiben, um die Funktion des Körpers oder Körper von Organen zu erhalten, was nicht zwingend notwendig ist, das würde ich raten, im Moment zurückzustellen. Also ich würde Ihnen konkret raten, diesen Termin erstmal abzusagen, wo Sie sagen, dass Sie das ja nicht dringend wirklich benötigen. Es täte Ihnen gut, sicherlich, aber es ist nicht überlebenswichtig für Sie im Moment.
Herzlichen Dank, Frau Henz, für Ihren Anruf. Und am Telefon ist Herr Schwalbe vom Chiemsee. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Situation. Es gibt ja Grippeschutzimpfungen. Und man verlässt sich darauf, dass man geschützt wird. Trotzdem haben wir 100.000 Infizierte und wahrscheinlich irgendwie um die 260 Tote bereits in dieser Saison, laut dem Robert-Koch-Institut. Und was mich ein bisschen irritiert, man hört immer wieder, wir sind so hilflos, wir haben nichts gegen Corona. Keine Schutzimpfung, kein Grippeschutz, also kein Schutzimpfstoff. Aber es wird viel zu oft außer Acht gelassen, dass man selber ja was tun kann für sein eigenes Immunsystem.
Also wir haben so viele Grippefälle, vor allen Dingen deswegen, weil die Grippeimpfung so wenig verbreitet ist in der Bevölkerung. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Natürlich schützt sie, das ist ein weiterer Punkt, sie schützt auch nicht so, wie wir uns das wünschen würden, also nur zu 50% ungefähr. Aber sie
sorgt immerhin dafür, dass Grippeinfektionen moderater verlaufen.
Genau, also wir haben hier eine deutliche Möglichkeit, was dagegen zu tun, ganz anders als gegen diese jetzige neue Erkrankung. Und wo Sie recht haben, ist, dass natürlich wir alles tun sollten, um unser Immunsystem zu schützen, zu funktionsfähig zu halten. Dazu zählen halt die Dinge, die man immer hört, normale, gute Ernährung, Bewegung. Bewegung ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber wir können nichts tun daran, dass unser Immunsystem einfach schwächer wird mit zunehmendem Alter. Das ist auch der Grund, warum von dieser neuen Erkrankung insbesondere alte und besonders alte Menschen betroffen sind.
Herr Schwalbe, habt ihr das Stichwort Impfung schon genannt? Es wird ja im Moment mit Hochdruck an Impfstoffen geforscht. Wie ist da der Zeithorizont? Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Angaben. Das reicht von in einem Jahr bis frühestens in 3 Jahren.
Also alles, was man dazu sagt, ist im Moment Wahrsagerei, würde ich sagen. Man kann die berechtigte Hoffnung haben, dass wir mit einem Impfstoff, dass das vorangeht und dass das auch mit Hochdruck vorangeht. Aber wie jedes Medikament und insbesondere wie jeder Impfstoff, Impfstoffe sind ja Substanzen, die dann bei Millionen und vielen Millionen von Menschen angewendet werden müssen. Da muss also die Sicherheit unbedingt gewährleistet sein. Und das braucht Zeit, das zu testen. Und ich würde jetzt mal, sagen wir, mich doch als Wahrsager betätigen und sagen, dass also vor einem Jahr eigentlich da überhaupt nicht mitzurechnen ist. Mhm. Und ob wir dann dabei jetzt so weit sind, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Also, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Schwalbe. Es sind viele konkrete Fragen auch noch gekommen. Wie sieht das aus zum Beispiel mit Hausmitteln, inhalieren?
Ja, da würde ich mal sagen, das schadet nichts, aber das wird jetzt auch gegen dieses Virus nicht speziell nutzen.
Und so Hustenblocker war dann auch die Frage direkt im Anschluss.
Hustenblocker sind sinnvolle Medikamente, wenn man also Husten hat. Also das heißt, irgendeine Erkrankung, da hat man ja schon ein Virus, was auch immer für welches. Und die sind immer dann sinnvoll, und wenn man eben keine spezifische Therapie, also gegen das Virus direkt gerichtete Therapie hat, die kann man dann einsetzen, wenn man krank ist, aber nicht vorbeugend.
Ein Hörer aus Dresden, 73 Jahre alt, berichtet, dass er schon sehr früh mit Sport angefangen hat, Leistungssport betrieben hat, Leichtathletik gemacht und auch jetzt noch sehr aktiv ist. Welche Rolle spielt sozusagen körperliche Fitness?
Wir wissen, dass körperliche Fitness ein ganz wichtiger Punkt ist eben für das Immunsystem. Das hatten wir ja eben schon, und dass das ganz entscheidend dazu beiträgt, dass unser Immunsystem aktiv bleibt. Insofern ist das wichtig, und dazu kann ich nur raten.
Ja. Viele fragen tatsächlich auch, wann ist man nicht mehr ansteckend? Also gibt es da eigentlich schon ganz klare Zahlen so?
Ja, also was wir machen, ist, dass wir Tests machen und schauen, ob der Test noch positiv ist, wenn keine Symptome mehr da sind. Das ist eine Möglichkeit. Wir wissen aber, wie ich eben schon gesagt habe, dass wenn die Symptome verschwinden, dass dann auch schnell die Ansteckungsfähigkeit verloren geht.
Die Corona-Krise, eine Herausforderung für Medizin und Wissenschaft. Mit Martin Wickler am Mikrofon. Und zu Gast im Studio Professor Gerd Fädgenheuer von der Universitätsklinik in Köln. Herr Fädgenheuer, ein Hörer aus Bayern hat uns gemeldet und sagte, gibt es eigentlich sowas wie eine aktuelle Liste der möglichen auftretenden Symptome bei einer Corona-Infektion und deren zeitlicher Abfolge?
Das Problem ist, dass es sich eigentlich nicht unterscheidet wesentlich von anderen Erkältungserkrankungen und Virusinfektionen der Atemwege. Also es gibt nichts Spezielles. Man kann einfach nur sagen, typische Symptome sind Husten, sind Fieber. Und wenn die Krankheit weiter fortschreitet, Luftnot, dann ist es allerdings schon immer ein bedrohliches Zeichen. Also das ist nichts, was man speziell für Corona definieren kann.
Viele Fragen sind gekommen zu Haustieren. Eine Hörerin aus Norddeutschland schreibt, ich habe eine Draußenkatze. Kann die das Virus an uns übertragen?
Nein.
Und bei Hunden?
Auch nicht.
Ich glaube, Hunde können das aber sich einschnappen. Bei Menschen gab es, glaube ich, so einen kuriosen Fall in Hongkong, der berichtet worden ist, aber eher eine Kuriosität. Viele fragen, kann ich jetzt mit dem Hund trotzdem noch rausgehen? Also da geht es sozusagen auch eher um den eigenen Schutz dann.
Ja, das ist ja eine ganz schwierige Frage, auch wie man jetzt weiter vorgeht in den Maßnahmen. Ob man, so wie das in Italien passiert ist zum Beispiel oder auch in anderen Ländern jetzt gerade umgesetzt wird, jeglichen Außenaufenthalt verbietet oder nur für bestimmte wichtige, lebenswichtige Dinge zulässt, was man in Deutschland bisher so noch nicht gemacht hat, oder ob man das eben so weiter etwas liberaler behandelt, wie wir das bisher haben bei uns. Da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, was das Bessere ist. Ich weiß, dass es sicherlich besser ist, wenn man draußen an der Luft sein kann und auch sich sportlich betätigen kann, spazieren gehen kann. Das ist für die Gesundheit generell gut. Aber wenn halt das in der Bevölkerung nicht verstanden wird, dass man wirklich Abstand hält von anderen Menschen, nur das Nötigste macht, was geht, dann wird es vielleicht auch zu der Situation kommen, dass wir solche Maßnahmen in Deutschland haben werden, dass man gar nicht mehr raus darf.
Vielleicht dauert es auch einfach, bis es ein bisschen ankommt, sag ich mal. Also wenn man am letzten Wochenende unterwegs war in der Stadt, hat man gesehen, da haben eben viele dann in Gruppen zusammengestanden und erzählt oder im Café gesessen oder auf der Parkbank eng beieinander. Das ist eben nicht klug.
Ja, es ist natürlich auch ein schwieriger Lernprozess, der jetzt für alle da ansteht. Und ich hoffe, dass wir das schnell lernen und schnell die notwendigen Maßnahmen verstehen und dann auch umsetzen in der Öffentlichkeit, in der ganzen Bevölkerung.
Ein Hörer aus Burgdorf hat uns gemailt und sagt, wie ist denn das, wenn der Erreger primär die oberen Atemwege befällt, dann müsste doch eigentlich so Mund- und Rachenhygiene, also klassisches Gurgeln, Nasenspülen und so weiter, schützen können. Warum hört man das nicht, fragt er.
Ja, also das wird sicherlich nicht schaden, aber dass es nützt, halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil letztendlich, man muss sich ja vorstellen, das Virus klammert sich ja an die Zellen an die Schleimhautzellen in den oberen Atemwege fest mit seinen Mechanismen, die es dafür hat, den sogenannten Rezeptoren. Und da wird man das nicht wegkriegen mit Spülen.
Und das Virus geht ja auch in die Zellen rein und dann hilft Gurgeln nichts mehr.
Dann hilft sowieso nichts mehr, nein.
Ja. Viele fragen auch, wie sieht das aus mit dem Risiko, dass Viren auf der Oberfläche haften, also Klinken, Türklinken, Türgriffe, Griffe in den Straßenbahnen, Bussen und so weiter. Da gibt es ja viel Forschung zu, aber die schwierig zu verstehen ist einfach, weil da sozusagen Viruspartikel gemessen werden und man nicht sagen kann, sind die jetzt noch ansteckend oder nicht. Also gibt es da irgendwie so eine Pi-mal-Daumen-Regelung oder?
Da gibt es viel Forschung zu, aber da gibt es wenig gute Forschung zu, leider, muss man sagen. Und war wenig Forschung, die wirklich für uns, für die Praxis relevant ist und uns klare Hinweise gibt, was wir daraus für Folgerungen ableiten sollten. Klar ist, dass das natürlich möglich ist, dass Virus auf Oberflächen aufgetragen wird, dort auch eine gewisse Zeit überlebt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das ein in der ganzen Epidemie, in der Gesellschaft häufiger Ansteckungsweg ist. Wenn ich jetzt einen Virus nachweise auf dem Tisch, an der Türklinke, heißt das noch lange nicht, dass ich von diesem Virus infiziert werden kann oder dass das wirklich eine Rolle spielt. Also das ist das große Problem solcher Untersuchungen. Und daraus können wir nur eben auch allgemeine Ratschläge im Moment ableiten.
Das ist schlauer, ist es umgekehrt zu denken. Also dass bevor ich esse oder wenn ich nach Hause komme, dass ich mir in solchen Momenten dann erstmal gründlich die Hände wasche.
Genau.
Und ich überlege, mit wie vielen Viren könnte ich jetzt sozusagen auf der Oberfläche konfrontiert gewesen sein, im Bus oder wo auch immer.
Genau, das ist sicher sinnvoll, eben häufig die Hände zu waschen oder auch mal, wenn man die Möglichkeit hat, zu desinfizieren.
Ja. Ein Hörer aus Berlin, Mitte 50, berichtet, er ist seit 10 Jahren HIV-positiv, bekommt auch Medikamente, unter anderem Ritonavir, und hat seit einiger Zeit das Gefühl, er habe Corona-Symptome. Im engeren Umfeld hat er auch einen positiven Corona-Fall und er fragt, ob das möglicherweise die Medikation, die er nimmt gegen HIV, den Ausbruch der Krankheit hemmt oder verhindert.
Also ich wäre erstmal vorsichtig zu sagen, ich habe Corona-Symptome. Ich habe es ja vorhin erklärt, man kann eigentlich gar nicht unterscheiden. Und das Häufigere, viel Häufigere, auch jetzt noch, ist, dass das eben andere Erreger sind, andere Viren sind, die das verursachen. Natürlich bleibt die Sorge, das verstehe ich dann schon. Und die Frage jetzt, ob diese Medikamente, die bei HIV eingesetzt werden, schützen oder helfen, auch wenn es dann soweit ist, die Infektion gekommen ist bei Corona. Das ist im Moment eine heiß diskutierte Frage, eine offene Frage. Ich muss einfach sagen, wir wissen das nicht.
Ein Hörer aus München fragt an, wie sinnvoll ist jetzt noch eine Pneumokokkenschutzimpfung?
Die Pneumokokkenschutzimpfung wird in Deutschland empfohlen für alle Menschen über 60 Jahre und für solche Personen, die eine bestimmte Grunderkrankung haben, also zum Beispiel Lungen-Herzerkrankungen haben. Und für die ist es immer sinnvoll, unabhängig von Corona oder nicht, immer sinnvoll. Ja, das ändert sich nicht, aber wenn man das, was wir beobachten, ist, dass die Aufmerksamkeit und die für diese Impfung steigt in der Bevölkerung, und das ist gut so. Und jeder, der zu dieser Gruppe gehört, sollte sich impfen lassen.
Es sind viele Fragen gekommen von Menschen mit Asthma, die jetzt wissen wollen, müssen sie auf irgendwas achten, weil sie sagen, zum Beispiel Hüsteln und so, das mache ich eigentlich jeden Morgen. Also wie erkenne ich, dass das jetzt anders ist, dass da möglicherweise eben eine Infektion mit im Spiel sein könnte? Und das andere ist, wie sieht es aus mit den Sprays, die ja zum Teil auch Cortison enthalten und dann eigentlich ja die Immunantwort zumindest in der Lunge lokal runtersetzen.
Also die Erkennung von Symptomen, ich meine, die meisten Patienten, Menschen, die Asthma oder Asthma leiden, werden auch schon mal eine Erkältungserkrankheit gehabt haben, eine Infektion der Atemwege. Und so fühlt sich Corona auch an. Das heißt, wenn Sie sowas merken, wie Sie vielleicht von anderen, aus anderen Erkrankungen kennen, dann wäre das ein mögliches Zeichen und dann wäre das ein Grund, vielleicht sich dann auch zum Hausarzt zu begeben. Was die Sprays angeht und die Medikamente, die bei Asthma eingesetzt werden, die ja Immunsystem unterdrücken in der Lunge, da muss man sagen, auch da wissen wir nicht, ob das wirklich einen Effekt hat, einen negativen Effekt. Es gibt die denkbare Möglichkeit, dass dadurch die Lunge, das Immunsystem der Lunge geschwächt wird und damit eben eine vermehrte Anfälligkeit gegen Corona besteht. Es gibt aber auch genau das Umgekehrte, die umgekehrte Möglichkeit, dass durch das Immunsystem vielleicht gar nicht so stark reagiert auf das Virus und damit gar nicht so eine Lungenentzündung entsteht. Und was davon richtig ist, wissen wir nicht. Und deshalb würde ich im Moment klar dazu raten, einfach so die Behandlung weiterzumachen wie bisher. Es gibt keinen Grund, daran was zu ändern.
Am Telefon Frau Vogel aus Lüneburg. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Bitte sehr.
Ich habe Fragen zum Thema Corona und Parkinson. Und zwar würde ich gerne wissen, ob es schon eine Erkenntnisse gibt über die erhöhte Anfälligkeit durch eine Infektion durch Corona aufgrund der Krankheit.
Da weiß man jetzt nichts Spezielles, aber das ist eigentlich überhaupt nicht anzunehmen, weil die Parkinson-Erkrankung ja jetzt keine Erkrankung ist, die speziell das Immunsystem stark schädigt. Mhm. Ich würde eher denken, dass natürlich sind Parkinson-Patienten auch häufig ältere Menschen. Das Risiko an Parkinson-Erkrankungen steigt ja auch mit dem Alter. Und da ist einfach das Alter wiederum der Faktor, der größte Risikofaktor ist.
Mhm. Andersrum, bei der Behandlung durch Medikamente könnte es Probleme geben, weil ja viele Antibiotika zum Beispiel sich auch nicht mit den Parkinson-Medikamenten vertragen. Wissen Sie da irgendwas drüber? Auch nicht wahrscheinlich.
Ja, es gibt ja keine Behandlung für die Viruserkrankung selbst. Da haben wir noch gar keine Medikamente. Da gibt es also gar kein Problem sozusagen. Leider kein Problem, muss man sagen, dass da Unverträglichkeiten gibt. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie auch danach fragen, ob die Parkinson-Medikamente ein Problem sein könnten oder für den Erwerb der Erkrankung.
Nee, das nicht. Aber das bei nicht. Der oft anschließenden Behandlung der sich draufsetzenden bakteriellen Infektionen würden ja zum Beispiel Antibiotika gegeben werden. Und die vertragen sich nicht gut mit den Parkinson-Medikamenten.
Da muss man immer sehr genau schauen. Natürlich haben Sie recht, welche Antibiotika da gegeben werden können, welche sich vertragen. Aber da wird man in der Regel schon was finden.
Ja, und noch einmal anknüpfend an das, was auch der HIV-Patient gefragt hat. Ich nehme zum Beispiel auch Amantadin. Das ist ja eigentlich ein Virustatikum. Mhm. Könnte das eventuell gegen Corona auch helfen?
Ja, Amantadin ist in der Tat ein Mittel, was gegen viele, im Labor gegen viele Virusinfektionen einen Effekt zeigt. Man muss allerdings sagen, in der klinischen Praxis, also in der Anwendung bei Menschen, waren bei anderen Infektionen die Ergebnisse bisher sehr, sehr schwach, sehr enttäuschend. Und insofern würde ich auch nicht erstmal erwarten, dass das bei Coronavirus anders ist. Mhm. Also ich würde keinen Effekt erwarten.
Ich bedanke mich bei Frau Vogel. Ganz viele praktische Fragen sind noch gekommen. Also wie viel Schutz muss sein und was, wo ist wahrscheinlich die Angst eher der Ratgeber. Eine Frage, kann man bedenkenlos beim Bäcker einkaufen?
Also das Brot können Sie bedenkenlos kaufen, ganz klar, und auch essen.
Aber bei der Schlange sollte man aufpassen.
Bei der Schlange sollte man aufpassen.
Also Abstand halten.
Ja.
Auch eine Frage, was das Einkaufen betrifft. Sollte man die Einkäufe desinfizieren oder die Kleidung, wenn man draußen war?
Nein, das hatten Sie ja eben schon gesagt. Das Wichtigste ist wirklich, die eigenen Hände zu waschen, zu desinfizieren, also zu Hause zu waschen mit Seife. Und das ist das entscheidende A und O.
Eine Hörerin aus dem Taunus fragt, warum wird jetzt nicht einfach flächendeckend getestet? Dann weiß man doch, wer infiziert ist.
Ja, das ist natürlich erstmal ein naheliegender Gedanke. Da gibt es zum einen den Punkt, dass wir das gar nicht können. Also der Test ist ja Wir haben ja eine Krankheit, die uns ins Bewusstsein getreten ist im Januar, Anfang dieses Jahres. Dann sind sehr schnell Tests entwickelt worden, um diese Erkrankung zu erkennen. Das muss man sich einfach mal überlegen, wie der Zeitrahmen ist ja auch. Und das heißt auch, diese Tests sind im Moment auch noch nicht so einfach da zu handhaben, wie das bei vielen anderen Tests der Fall ist. Die dauern relativ lange, fordern viel Personal und sind auch die Testmaterialien, die man dafür benötigt, sind noch gar nicht in einem riesig großen Umfang vorhanden. Also zusammengefasst, wir könnten gar nicht alle oder auch nur einen Bruchteil der Bevölkerung testen, weil einfach dafür gar nicht die Möglichkeiten, die Mittel derzeit bestehen. Selbst wenn man das könnte, wäre es nicht sinnvoll, weil sie testen ja immer nur eine Situation. Wenn sie heute negativ sind, können sie sich morgen anstecken. Also von daher ist das auch als Konzept kein wirklich sinnvolles Konzept.
Ja, wäre damit auch Ressourcenverschwendung einfach. Ja. Frau Trenkel aus Essen ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Trenkel.
Ja, guten Morgen. Ich habe mal eine Frage zu dem Ausgehverbot. Das waren so in den Nachrichten, habe ich schon gedacht, ein Mächtiger. Bedeutet das wirklich, dass man überhaupt nicht mehr rausgehen kann? Weil ich eben denke, also ich bin 76 und ich mache nicht viel Sport, aber ich gehe sehr gerne raus in die Natur. Und das habe ich auch jetzt am Wochenende nochmal gemacht und frage mich, ob man wirklich absolut nicht rausgehen darf mehr. Denn das dient ja gerade der Immunabwehr. Ne? Und Leute mit dem Hund zum Beispiel. Also wenn Sie da zum Beispiel mal irgendwas sagen könnten.
Ja, also sehe ich genauso, wie Sie das gesagt haben. Rausgehen ist also zum einen die frische Luft, zum anderen auch die Bewegung dabei. Das ist ganz wichtig und gerade für ältere Menschen ist das enorm wichtig, die Bewegung zu erhalten, auch um das Immunsystem damit weiter aufrechtzuerhalten. Also ich bin der Meinung, das sollte man machen. Ich rate sogar dazu, aber halt mit Verstand und Bedacht, das heißt also möglichst alleine oder mit wenig Personen, mit ein, zwei Personen, mit denen man ohnehin zusammen ist. Und wenn man rausgeht, dann vielleicht jetzt nicht erst mit dem Bus, der Bahn ins Grüne fahren, sondern in der Umgebung, dass man eben möglichst wenig andere Kontakte hat. Wenn man das so tut, dann halte ich das für das Beste, was wir im Moment raten können.
Herzlichen Dank, Frau Trenkel. Da lassen sich ganz viele Fragen anschließen. Ich will mal hier eine Hörerin hat uns angemeldet, die ist Betreuungskraft in einem Pflegeheim und das Heim liegt an einem Park. Ist es sinnvoll, Spaziergänge mit einzelnen Bewohnern zu unternehmen, wenn man dann den Mindestabstand einhält?
Ja, unbedingt.
Schon, ne? Genau. Frau Ballner aus Brande hat uns erreicht. Schönen guten Tag.
Aus Werder im Land Brandenburg.
Ja, dann ist das hier abgeschnitten auf dem Bildschirm. Entschuldigung. Hallo.
Und zwar ich bin 76 Jahre alt. Eine Bekannte hat angerufen, die möchte am Wochenende aus dem Krankenhaus für einen Besuch in ihrer Wohnung quasi bitten, dass wir sie abholen. Und am Samstag abholen und am Sonntag wieder bringen. Und ich bin mir einfach dann nicht ganz sicher, das zu tun. Sie ist Diabetikerin, sehr immunanfällig.
Ja. Ja, also Ihre Frage verstehe ich so, ob sie jetzt besonders gefährdet ist oder schon mit Corona infiziert zu sein und damit die Infektion auch an sie weiterzugeben. Habe ich das so richtig verstanden?
Das auch. Und ob für sie persönlich das nun nicht gut ist.
Ja, also in beide Richtungen praktisch. Ne?
Ja.
Die erste Richtung, wenn man Diabetiker ist, dann hat man jetzt erstmal nicht ein größeres Risiko, sich mit der Erkrankung anzustecken. Das Risiko allerdings mit einer schweren Erkrankung an einer schweren Erkrankung zu leiden, das ist erhöht. Ja? Also das Ansteckungsrisiko aber nicht. Und die zweite Richtung, also sollten Sie sie vielleicht schützen, indem Sie sie gar nicht besuchen. Das ist natürlich immer dann am Ende eine Ermessensfrage. Wenn es geht, würde ich sagen, ja, Kontakte erstmal in dieser Situation vermeiden. Auf der anderen Seite, wenn das eine Person ist, die auch wirklich sonst gar niemanden kennt, die für die das auch wichtig ist, dass sie mal rauskommt, dann würde ich das Risiko einfach abwägen und im Zweifelsfall auch dann zu so einem Besuch raten. Also das muss man sehr, sehr genau einfach abwägen.
Ja, ich bedanke mich bei Frau Bellner. Wir haben noch eine Mail bekommen von einem Hörer, der lebt in einer Hauswohngemeinschaft mit 15 anderen Menschen und er fragt, muss er jetzt sozusagen auf besondere Sachen in Sachen Hygiene achten, zum Beispiel die Spülmaschine auf einer höheren Temperatur laufen lassen als sonst üblich.
Also das Letztere kann ich verneinen, die Spülmaschine läuft so wie bisher auch. Natürlich, auch hier kann es nicht schaden, wenn man jetzt, sagen wir mal, Hygiene einfach mehr im Bewusstsein hat und mehr darauf achtet und sich häufiger die Hände wäscht. Und wichtig wäre hier vor allen Dingen dann auch, wenn einer der 15 Bewohner Beschwerden hat, die auf eine Erkältung, auf eine Virusinfektion hindeuten, dann sollte der sich schon sehr, soweit es geht in so einer engen Gemeinschaft, auch in der Gemeinschaft isolieren und zurückhalten von den Kontakten zu anderen.
Was schwierig ist, ne?
Natürlich, das ist halt immer nur bedingt möglich.
Ein Herr Frötsch aus der Nähe von Köln hat uns erreicht. Schönen guten Morgen. Bitte sehr.
Ja, schönen guten Tag. Kurze Fallschilderung. Ich bin 67, meine Tochter 20, die kommt jeden Tag aus Köln, 15 Kilometer entfernt, in das Dorf, wo ich wohne, und versorgt mich mit Lebensmitteln, hilft mir im Garten mit. Und wir haben beschlossen, mit Vorsichtsmaßnahmen auch zusammen zu essen, also auch in der Küche zusammen, immer der notwendige Abstand zu halten. Wir behelfen uns mit, die Not macht erfinderisch, mit Spiritus weiter, um uns die Hände zu desinfizieren. Kann man sowas weiter praktizieren? Also meine Tochter ist völlig gesund und ich bin eigentlich auch gemessen an anderen Alterskollegen sehr, sehr fit noch gesundheitlich.
Also ich finde, Sie machen das sehr gut. Ich kann Ihnen da nur raten, das weiter so zu machen. Was den Spiritus angeht, da bin ich mir ein bisschen unsicher, ob das wirklich notwendig ist oder auch
wegen der Brandgefahr.
Ja, das ist ja genau. Das kann ja auch mal einen Funken geben und da in Brand geraten. Also davon würde ich eher abreden, aber sonst machen Sie alles richtig.
Okay,
Herr Fein. Hände waschen und sowas ist das Minimum. Wir können zusammen am Tisch sitzen
und
ich bin beruhigt.
Ja,
ich danke.
Meine Tochter hoffentlich auch. Vielen Dank.
Danke Ihnen, alles Gute. Ein Hörer hat uns gemeldet, seine Frau hat sich vor einigen Jahren mit Tuberkulose infiziert. Die Tuberkulose ist nicht ausgebrochen. Und jetzt macht er sich natürlich Sorge, muss sie besondere Schutzmaßnahmen für sich ergreifen?
Also das klingt danach, dass es eben eine sogenannte latente Tuberkuloseinfektion ist, eine Tuberkulose, wo eine Infektion, aber eben keine Erkrankung erfolgt ist, wo man wahrscheinlich auch erstmal keine Maßnahmen bezüglich der Tuberkulose ergriffen hat. Da muss man nichts Besonderes machen.
Am Telefon Frau Kehler aus Berlin.
Okay, guten Tag, meine Frage. Kann diese Krankheit an mir spurlos vorbeigehen oder werde ich nur dann immun, wenn ich sie bekomme?
Also spurlos vorbeigehen kann sie auf jeden Fall, indem sie gar keine Symptome bekommen oder nur ganz leichte Symptome, die sie gar nicht auf diese Erkrankung zurückführen würden. Also sie können sie quasi unbemerkt durchmachen. Und wenn das der Fall wäre, dann hätten sie auch eine Immunität.
Und ist Ihre Frage damit beantwortet? Ich denke
ja,
schon.
Ja, danke.
Ne?
Erstmal ja. Vielen Dank.
Fein. Dann herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Berlin. Ist noch eine Frage von vielen Menschen gekommen, die sich jetzt irgendwie Atemschutzmasken basteln wollen aus Leinen oder altem Laken und mehrlagig. Macht sowas Sinn?
Also da kommt es immer, also zwei Dinge. Zum einen, ob die Maske dann wirklich wirkungsvoll ist, das ist natürlich eine technische Frage, die von der Struktur und von der Machart der Maske abhängt, die kann man nicht so allgemein beantworten. Also das ist das Erste, was natürlich sichergestellt sein müsste. Die Frage aber, ob überhaupt das Tragen von Masken sinnvoll ist, das ist auch wiederum nicht so ganz einfach. Im öffentlichen Raum ist eigentlich die überwiegende Auffassung der Experten, dass das da nicht notwendig ist und keinen Sinn macht, eher eine Ressourcenverschwendung ist. Ganz sicher notwendig und sinnvoll ist es in Risikobereichen, insbesondere in Krankenhäusern, vielleicht auch in Pflegeheimen, wo eben man zum einen dadurch gefährdete Patienten, gefährdete Menschen schützt, zum anderen aber auch sich selbst, wenn man eine Maske trägt als zum Beispiel Pfleger, dann auch ja ein geringeres Risiko hat, diese Erkrankung aufzunehmen und an andere Menschen, Patienten weiterzugeben.
Eine besorgte Mail kommt aus Darmstadt. Und zwar die Frage, inwieweit wird das Virus auch über den Darm ausgeschieden und inwieweit könnte das die Klärwerke betreffen oder das Trinkwasser?
Also es gibt Berichte, dass das Virus auch über den Darm ausgeschieden wird, dass man im Stuhl das Virus nachweisen kann. Ich denke, dass das überhaupt keine Rolle spielen wird bei der Verbreitung des Virus. Da gelten einfach normale Erkenntnisse und Regeln, die wir von anderen Infektionen kennen. Und da spielen eben bei Atemwegsinfektionen, spielt dieser Infektionsweg überhaupt keine Rolle.
Eine Familie hat angerufen mit 4 Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren im Raum Heinsberg. Ein Kind hat jetzt Fieber. Was tun? Ein Kind testen oder alle Kinder testen?
Zunächst das Kind, was erkrankt ist. Und wenn das tatsächlich die Infektion hat, dann müssen alle getestet werden.
Die Corona-Krise, eine Herausforderung für Medizin und Wissenschaft. Das war heute unser Thema. Herzlichen Dank allen Hörern, die uns angerufen haben. Dank unserem Studiogast, der zu uns gekommen ist, Professor Gerd Fädgenheuer, Leiter der klinischen Infektiologie am Universitätsklinikum in Köln. Schön, dass Sie hier waren. Und wir haben ja, ein paar Fragen sind noch übrig, das wäre dann Gegenstand der nächsten Sendung. Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon war Martin Wegeleide.